das macht eine soziale Innovation auch irgendwo aus, dass noch nicht alle gesehen haben, dass es ja obviously zu lösen ist, sondern dass es quasi für manche gar nicht klar ist, dass das Problem besteht oder die Herausforderung besteht. Weil die alle eigentlich in der Schule bleiben wollten, bei mir in der Klasse, und nichts zu tun hatten, nur am Smartphone waren oder im Shoppingcenter abgehangen sind und ich halt so stark profitiert hatte von allem, was außerschulisch an Angeboten in meinem Leben auch war, wie ich jünger war. Es ist sehr wichtig, da ohne Arroganz und sehr demütig hineinzugehen, weil man weiß einfach nicht alles und man kann so viel lernen.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Inside Impact. Inside Impact, das ist der Podcast mit Wirkung hier an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mein Name ist Martin Meerwald und ich freue mich, euch auch heute wieder zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Ja, wir sind mitten in unserem Schwerpunkt zum Thema soziale Innovation und genau zu diesem Thema habe ich mir auch heute wieder tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt. Wir schauen uns heute das Thema soziale Innovation aus der praktischen Perspektive an. Bei mir im Studio ist Rosa Bergmann. Rosa ist Gründerin und CEO der Hobby Lobby, aber auch Absolventin hier an der WU. Man kann fast sagen, willkommen zurück. Liebe Rosa, wie geht's dir?
Danke, voll gut. Es ist irgendwie schön, über den Campus zu spazieren und irgendwie zurück zu sein. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hobby Lobby, eine große Nummer eigentlich in der sozialen Innovationwelt in Österreich. Nicht nur in Österreich mehr, werden wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht ganz kurz dein persönlicher Weg in dieses Thema soziale Innovation. Wie hat sich der gestaltet und was bedeutet das Thema eigentlich für dich?
Also du hast es ja schon angesprochen, ich war hier auf der WU und habe VWL studiert im Bachelor und direkt danach bin ich auf Teach for Austria aufmerksam geworden, auch so eine soziale Innovation, würde ich sagen. Ein Programm, das Absolventinnen in Mittelschulen und mittlerweile auch Kindergarten und Volksschulen schickt und habe dann begonnen zu unterrichten und das war so eigentlich der Startschuss in die Welt der sozialen Innovationen, auch wenn es da dann noch ein Stück war, bis es tatsächlich zu einer sozialen Innovation kam bei mir. Aber ich glaube, der erste Weg ging übers Feld, also quasi das Feld Bildung oder eben auch das Schulsystem kennenzulernen, hat dann in weiterer Folge dazu geführt, dass ich ein Problem erkannt habe, eine Herausforderung in dem Bereich erkannt habe und die dann verändert habe und so quasi mit der Gründung von der Hobby Lobby in das Feld eingetaucht bin. Und das ist, finde ich, auch eine ganz gute Überleitung zum Thema, was ist soziale Innovation für mich? Also ich würde das ganz pragmatisch und praktisch sehr einfach heruntergebrochen sagen, wenn man eine soziale oder eine Herausforderung identifiziert im Bereich, im Sozialbereich oder eben auch Bildungsbereich, die ein größeres soziales Thema aufgreift und dafür eine Lösung schaffen möchte, dann ist das soziale Innovation. Das kann ganz klein sein und riesig. Also ich glaube, da riesige gesellschaftliche Veränderungen sind auch auf erstmalige soziale Innovationen zurückzuführen. Genau, aber so würde ich das grob beschreiben. Und und dann vielleicht so meine ersten, das ist ja fast schon eine Bubble mittlerweile in Österreich oder auch drumherum. Und mein erster Berührungspunkt so wirklich mit dem Thema soziale Innovation war, glaube ich, der Social Impact Award, den wir dann quasi nach dem Einreichen auch gewonnen haben und der uns sehr stark auch begleitet hat in so dem Gründungsprozess von der Hobby Lobby.
Also du hast ja da schon viele Player da jetzt irgendwie angesprochen, die ja in Österreich da relevant sind. Das Social Impact Award natürlich, Teach for Austria natürlich. Das Thema Bildung, hast du aber gesagt, war dann eigentlich so ein bisschen die Einflugsneise. Also dir ist es wirklich drum gegangen, hey, in der Bildung läuft irgendwas falsch und da müssen wir was machen.
Ja, genau. Also wie ich in der Klasse gestanden bin, habe ich halt gemerkt, erstens unterrichten wir noch wie vor 70 Jahren. Also hat sich einfach wirklich wenig getan im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, würde ich sagen. Also das Schulsystem ist ein wahnsinnig starres und schwieriges. Und ich habe dann eben halt auch dort Kinder und Jugendliche kennengelernt, die sehr stark von Bildungsungerechtigkeit betroffen sind, weil Bildung in Österreich einfach noch sehr, sehr stark vererbt wird. Und aber eben nicht nur gemerkt, das ist nicht nur ein Schulproblem, weil die Schule ja oft mit dem Schulklingeln am Vormittag dann zu Ende ist, sondern dass es eben drüber hinausgeht und habe mich dann irgendwie sehr viel damit beschäftigt, was machen denn meine Kinder eigentlich am Nachmittag, weil die alle eigentlich in der Schule bleiben wollten, bei mir in der Klasse und nichts zu tun hatten, nur am Smartphone waren oder im Shoppingcenter abgehangen sind und ich halt so stark profitiert hatte von allem, was außerschulisch an Angeboten in meinem Leben auch war, wie ich jünger war. Und mich dann ein bisschen reingelesen habe auch, was heißt eigentlich informelle Bildung, was kann man da alles für Kompetenzen erlernen, wie kriege ich meine Kinder, meine Schülerinnen dazu, dass sie das auch haben und dass sie sich da auch im Außerschulischen entwickeln können. Genau, das war so ein bisschen der Startschuss für die Hobby Lobby, wo wir eben kostenlose Freizeitangebote anbieten mit Ehrenamtlichen, genau, und die Kinder so begleiten und so an ihren Persönlichkeiten arbeiten, Stärken entdecken, Potenzial entfalten und so.
Ja. Jetzt kann man sagen, ein perfekter Elevator-Pitch für die Hobby-Lobby, dennoch vielleicht noch mal kurz in die Tiefe. Ja. Angebote für Jugendliche, Freizeitangebote, um damit auch das Bildungsthema anzusprechen.
Genau.
Wie funktioniert das und vielleicht auch ganz konkret in eurem Modell, wie funktioniert das bei euch?
Genau, also wir haben dann 2019 begonnen mit einer erstmaligen Pilotphase. Uns geht es ganz stark darum, die Kinder über eine längere Zeit zu begleiten. Die kommen wöchentlich zu uns, können quasi Kurse aus dem Bereich Sport, Kunst, Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Nachhilfe, mittlerweile haben wir relativ viel im Angebot, Kurse buchen sozusagen, sich anmelden bei uns und nehmen da eben kostenlos teil und sind dann meistens tatsächlich über mehrere Semester bei uns, arbeiten eben ganz stark an Sozialkompetenzen, Führungskompetenzen, bekommen Unterstützung. Die Ehrenamtlichen, die da mitmachen, werden auch irgendwie zu Vorbildern, Bezugspersonen für die Kinder. Genau, so funktioniert das. Mittlerweile sind wir an 13 Standorten in 3 Ländern tätig, also 11-mal in Österreich, einmal in Deutschland, zweimal in Rumänien. Kleiner Teaser, wir eröffnen einen zweiten Standort in Rumänien in Kürze. Also 14 Standorte mittlerweile fast schon. Und haben da mittlerweile auch eine relativ große Größe erreicht. Also letztes Jahr haben wir 4.700 Plätze vergeben an über 3.000 Kinder. Also da sind mittlerweile viele, viele Jugendliche bei uns, die wir regelmäßig begleiten dürfen. Das ist voll schön.
Also mega, mega cool natürlich. Jetzt sieht man da einerseits in der Realität, in real life, 14, 15 Standorte, da passiert richtig viel.
Ja.
Wir sind ja aber auch im Thema soziale Innovation hier im Podcast. Das heißt, eigentlich auch da ist ja schon sehr, sehr viel geschehen. Es gibt ja da zum Beispiel die Phasenmodelle der Innovation irgendwie, wo man irgendwie von der Problemidentifikation über die Ideengenerierung bis hin dann eigentlich zur Sustaining, Skalierung und dann zum systemischen Wandel irgendwie geht. Das klingt nach Skalierung. Das heißt, da seid ihr ja schon sehr, sehr weit. Ja. Jetzt nehme ich an, da ist ja aber auch sehr, sehr viel passiert irgendwie. Auch Dinge, die vielleicht herausfordernd waren, schwierig waren. Gab es da solche Critical Incidents, irgendwas, woran du dich da erinnerst? Und wie seid ihr dem begegnet?
Ja, ich glaube, es gab relativ viele Phasen, würde ich fast sagen. Nicht so einen kritischen Moment, sondern eher so Phasen, die halt irgendwie zu durchgehen waren. Das ist ganz spannend, weil so die Selbstverständlichkeit, dass wir eine soziale Innovation sind, dass wir wahrgenommen werden, dass wir auch als großer Player in dem Bereich gesehen werden, sozusagen, ist ganz, ganz neu für mich. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir dieses Selbstverständnis auch entwickelt haben, weil wir uns schwer einordnen konnten, weil der Bereich ist ja dann doch, ist es jetzt ein Social Business, ist es jetzt eine Organisation, ist es eine NGO, ist es so alles ein bisschen und viel, also so, man ist dann irgendwie so zwischendrin, dann ist es thematisch auch viel, es ist Armutsbekämpfung, es ist Bildung, es ist Sport, es ist, also der Themenbereich ist lang, Gesundheitsprävention, genau, also wir waren immer recht schwer einzuordnen, das hat es herausfordernd gemacht, weil man natürlich uns am Anfang zum Beispiel finanziell ganz oft von einem Ministerium zum nächsten geschickt hat, bevor irgendwann jemand gesagt hat, ja, okay, das ist cool, das fördern wir, das unterstützen wir. Wir wurden sehr viel im Kreis geschickt irgendwie. Und was tatsächlich am Anfang das Kritischste oder das Herausforderndste war, ist, dass die Leute überhaupt begreifen, was das Problem ist. Und ich glaube, das macht eine soziale Innovation auch irgendwo aus, dass noch nicht alle gesehen haben, dass es ja obviously zu lösen ist, sondern dass es quasi für manche gar nicht klar ist, dass das Problem besteht oder die Herausforderung besteht. Das heißt, mein erstes Jahr war sehr viel den Leuten erklären, warum das denn überhaupt problematisch ist. Weil die das betrifft, die haben oft weniger Stimme und werden nicht so gehört in Österreich. Oder generell, glaube ich, es betrifft einfach sozioökonomisch benachteiligte Menschen sehr stark, dass die nicht so eine große Lobby hinter sich haben. Und die Menschen, die viel gehört werden, haben das Problem nicht, weil die haben die finanziellen Ressourcen, um ihre Kinder in Freizeitangebote zu stecken. Also da war irgendwie so ein Mismatch. Und dann kam Corona. Und normalerweise, wenn ja alles an Corona war, die große Herausforderung für unsere Organisation oder für unsere Innovation. Aber bei uns war es fast das Gegenteil der Fall. Natürlich war Corona furchtbar und so viele Menschen sind daran gestorben und wir waren alle eingesperrt. Katastrophe. Aber dann waren die Menschen zu Hause mit ihren Kindern und haben realisiert, ah ja, das ist ja problematisch oder ja, mein Kind lernt vielleicht in ganz anderen Settings auch etwas und nicht nur im schulischen Kontext, weil der ja auch so ganz stark weggebrochen ist damals. Und das war irgendwie ein Turning Point für uns, wo dann irgendwie das Verständnis für unser Problem voll da war plötzlich. Irgendwie spannend.
Also da ist wirklich dann so ein bisschen geboostet worden, weil eben auch vielleicht Personen von den ja verantwortlichen Stellen, auch von Stellen, wo man sich dann um Funding bemüht, auch das gesehen haben.
Ja, genau.
Spannend, ja.
Also zumindest habe ich das so interpretiert dann für mich und irgendwie, ja, war das aber dann irgendwie klarer. Und jetzt ist es wieder ein bisschen weiter weg, weil Corona schon ein bisschen in die Ferne gerutscht ist, aber ich glaube, in dem Moment, und das war gerade bei uns so der Aufschwung und auch der finanzielle Boost irgendwie und auch das erste Wachstum und so, die erste Skalierung, war das voll wichtig.
Ja. Jetzt hast du gesagt, es war ja schwierig irgendwie auch, in anderen das Verständnis zu wecken, hey, da muss was passieren und das, was wir machen, macht Sinn und kann auch bei dir angesiedelt sein in die Richtung. Wie schwierig war denn, dieses Selbstverständnis zu entwickeln für einen selbst, also für euch als Organisation oder für euch auch in der Gründung, zu sagen, okay, das ist die Stoßrichtung, damit identifizieren wir uns und das sind so die Werte, die wir auch leben wollen.
Das hat recht lange gedauert, würde ich sagen, weil wir eben wirklich, so wie ich so gesagt habe, in viel reinpassen. Wir sind dann schon immer wieder sehr, sehr zielstrebig irgendwelchen Wegen gefolgt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, dass wir relativ früh in Wirkungsmessungen investiert haben zum Beispiel oder also da schon sehr klar oder halt auch mit wem wir zusammenarbeiten, Partnerinnen, auch wie das Konzept sich entwickeln kann und so. Das war recht easy, aber uns da so einzuordnen war gar nicht so einfach. Und auch so dieses Selbstverständnis oder die Selbstsicherheit zu bekommen, in ganz vielen Bereichen, also das heißt, ob wie man auf Partnerinnen zugeht, auf Fördergeberinnen, auf Unternehmenskooperationen zum Beispiel, das ist heute natürlich was ganz was anderes. Ist auch dem Wachstum geschuldet natürlich. Also wenn man kommt mit der Menge an Kindern, Kinderbetreuungsstunden, Standorten, die wir erreichen, dann hat man dann natürlich ein Gewicht mittlerweile. Es war am Anfang einfach schwieriger und da muss man sich, glaube ich, auch finden. Aber das Tolle ist irgendwie auch, dass der Sektor ja dann doch mittlerweile so ein bisschen mitwächst oder also sagen, vor 5 Jahren, 6 Jahren, wo wir angefangen haben, war das noch ein bisschen kleiner oder gerade so entstehen. Mittlerweile sind das ja sehr etablierte Pfade schon, die man gut gehen kann, wenn man selber ein Projekt startet. Und ja, ich glaube, da gibt es viel Unterstützung dafür.
Und auch dieses Projekt starten ist ja was irgendwie, finde ich, sehr, sehr interessant ist, aber oftmals in der Diskussion ein bisschen untergeht. Weil jetzt gibt es ja dieses Ding, okay, ich habe eine Idee, ich will was verändern. Ich bin überzeugt davon, ich habe vielleicht auch schon den einen oder anderen Proof of Concept, aber das Ganze dann auf den Boden zu bringen, ist ja nochmal ganz was anderes. Wie ist es euch damit gegangen?
Ja, eben dadurch, dass es ein bisschen durch Corona unterbrochen war, oder war die Phase so ein bisschen schwammig, aber ich fand tatsächlich das Starten fast einfacher als das Jahr danach. Also ich finde, es gibt relativ viel Funding für den Beginn, es gibt viel Unterstützung am Anfang, Programme, die man machen kann, Preise, die es gibt und dann so. Aber nach dem ersten Hype, dann finde ich, wird es kritisch, weil jetzt, heute, vielleicht ist es eine Einbildung, aber ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen too big to fail, weil es haben uns schon so viele Leute supportet, wir haben so viele Ehrenamtlichen an Bord, das Team ist, wir sind 30 Mitarbeiterinnen über 3 Länder, also da ist Kraft da, Power da, wenn wir laufen müssen für, weiß ich nicht, weil es gerade kritischere Zeiten sind, dann werden wir laufen und dann wird es Leute geben, die das tragen und supporten. Aber so die Phase nach dem ersten Beginn sozusagen, wo der erste Aufschwung war, alle waren so, ja cool eigentlich, wow, ja, tolles Projekt. Ah ja, wow, schon die ersten 100 Kinder erreicht und so. Dann ist tough, finde ich. Also so, es gibt immer wieder so Phasen, die man durchtauchen muss, die finde ich auch finanziell herausfordernder sind. Jetzt natürlich auch, aber das sind andere Herausforderungen, die einem jetzt begegnen. Das war, finde ich, das Herausforderndste, weil eben so da noch nicht so viel Infrastruktur da ist, aber man schon dann größere Summen auch gleich mal braucht, um ein Team zu halten, zu finanzieren. Man muss diese ganzen Strukturen erst aufbauen, man kennt sich noch nicht so aus, man hat nicht so viel Zeit für den Austausch mit anderen, wo man es lernen kann. Also das ist gar nicht so easy. Ja. Oder war bei uns auch gar nicht so easy.
Schwierige Frage, die nicht beantwortbar ist, wie durchtaucht man diese Phasen? Also jetzt kann man sich vorstellen, Startup-Life, 80 Stunden in der Woche arbeiten und irgendwie halt ja durch persönliche Fleiß, Kompetenzen und Glück das irgendwie zu durchtauchen. Mhm. Hast du da irgendwas gemerkt, was man da irgendwie auch aktiv tun kann?
Ja, also ich glaube, es hilft schon, wenn man gutes Durchhaltevermögen hat. Das schadet nicht. Was mir super geholfen hat, und das ist das, was worüber man tendenziell in Österreich nicht so spricht, aber ich war einfach in Therapie. Also ich hatte nach dem Prozess der Gründung relativ schnell mit Panikattacken zu tun, weil ich aus diesem sicheren Angestelltenverhältnis in der Schule hinein in diese quasi Selbstständigkeit, also natürlich, ich habe einen Verein gegründet, aber den leite ich halt auch, also dementsprechend ist man angestellt sozusagen im Verein sozusagen und doch auch irgendwo selbstständig oder selbst dahinter, und das ist einfach mega tough. Also ich glaube, das ist, dass man da viel zu wenig drüber spricht, dass das richtig heftig sein kann, auch so diese Verantwortung zu tragen. Ich meine, die Verantwortung für 30 Mitarbeiterinnen ist auch intens, aber man wächst halt ein bisschen mit seinen Aufgaben und seinen Herausforderungen. Und am Anfang überflutet es einen so ein bisschen, finde ich. Und ich habe dann regelmäßig Therapie gemacht und das hat mir extrem geholfen. Was mir auch sehr geholfen hat, ist, den Austausch zu suchen oder auch die Begleitung, Beratung zu suchen. Also wir haben einen super Beirat, der uns total tatkräftig unterstützt, ja auch mit zwei tollen Forscherinnen der WU, die da teilnehmen, und dann aber andererseits auch immer wieder so Mentorinnen, Expertinnen, Begleiterinnen, die mich irgendwie auch beraten, unterstützen, Richtungen durchdenken, Wege durchdenken, helfen. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Genau. Und dann sich wahrscheinlich auch die Zeit zu nehmen, die Erfolge mal zu feiern, weil mittlerweile ist es so halt irgendwie, keine Ahnung, Presse aus einem kommt raus und es ist so, ja, okay, cool, next. Und, ja. Weiß ich nicht, oder dann, also jetzt hatten wir gerade wahnsinnig viele Pressemitteilungen auf einmal zum Beispiel, und es kam gar nicht mehr an, es war so, ah ja, okay, cool, ja, okay, cool. Und man geht so weiter, oder ja, neuer Standard, okay, weiter. Aber das ist eigentlich immer so, ganz große Milestones sind, die man ja auch erreicht und feiern muss. Das sollte man sich dann immer wieder auch mal besinnen. Genau.
Auf sich und die Organisation auch schauen. Ja.
Inside Impact.
Das hast du ja erwähnt, eben das Thema, und das finde ich ja extrem wichtig. Kurzer Exkurs in diese Richtung. Mein Kollege Peter Wandorf forscht ja tatsächlich auch zu dem Thema, ja, hat da ein Paper zum Thema Heropreneurship zum Beispiel rausgebracht. Das wollte ich nur kurz erwähnen, um eine Ausrede zu haben, das in die Shownotes zu packen. denn das Thema Mental Health, persönliche Gesundheit und das SozialunternehmerInnen ist ja ein schwieriges, weil du ja nicht nur eben für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, da irgendwie Verantwortung übernimmst, sondern ja gleichzeitig auch für die Zielgruppe. Mhm. Und da dann sich selbst nicht zu vergessen, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Skill. Ja. Also danke fürs Ansprechen. Ja. Ja. Jetzt hast du erwähnt, frühphasig ist ja irgendwie eine super Unterstützungslandschaft auch irgendwie da, wenn man eine Idee hat, wenn man irgendwo hingehen möchte. Jetzt hast du den Social Impact Award erwähnt, natürlich gibt es genügend andere auch dann in den Feldern, Bildung und so weiter. Generell wird ja das Thema Innovation aber oft extremst frühphasig irgendwie diskutiert. Also es geht darum, Ideen zu entwickeln und einmal zu schauen, funktioniert das. Aber eigentlich eben das hinten raus ist ja das Spannende, finde ich, weil da passiert die Wirkung, da passiert der Impact. Jetzt bei euch, jetzt seid ihr in einer Phase, wo die Grundinnovation, man sieht, das Ding funktioniert und das funktioniert auch in verschiedenen Kontexten. Mhm. Und trotzdem ist man ja immer so, Innovation ist wichtig, für Innovation gibt es Projektförderungen und so weiter. Wie handelt ihr das, diese Spannung zwischen, okay, zu erhalten, was quasi läuft und gleichzeitig aber Neues zu entwickeln. Ja. Ist das für euch ein Problem? Ist das was sowieso funktioniert?
Ich glaube, es ist ein großes Problem, dass wir, ich glaube, Reinhard Milner hat das mal Projekteritis genannt, oder dieses immer nur Gelder zu vergeben sozusagen für Projektförderungen, was halt für die Entwicklung einer Organisation auch super schwierig ist, weil man halt immer in diesen Projekten abgesteckt einreichen muss, ganz schwer Overhead-Kosten gefördert bekommt, ganz schwer sozusagen das Running Business bekommt. Es wurscht, dass wir dann, keine Ahnung, jetzt sind es wahrscheinlich 5000 Plätze für Kinder ermöglichen, weil ist ja quasi schon gefördert. Was da bei uns hilft, ist, dass wir halt immer neue Standorte aufmachen, die tragen dann so ein bisschen das mit, oder dass wir auch andere Programme haben, die dann innovativ sind und neue Projekte entwickeln, natürlich auch. Aber wie man das finanziert, das ist ein großes Thema, und das beschäftigt sämtliche Geschäftsführerinnen, mit denen ich im Austausch bin, auch weil natürlich am Anfang, wie ich schon gesagt habe, gibt's viel Unterstützung, aber dann hat man, wir haben jetzt ein Budget von rund 2 Millionen Euro, das muss halt gefundet werden auch, und ja, es gibt verschiedene Einnahmequellen, wir haben auch diverse nachhaltige Wege, die wir dann versuchen, aber trotzdem unter diese nachhaltigen Wege gibt's halt immer ein gewisses Enddatum, also es ist selten so, also man gehe schon davon aus, dass es weiterlaufen wird und dass es länger angeht, aber auch diese Förderungen, die man mittlerweile einreichen kann, die reicht man ja jedes Jahr aufs Neue ein. Und es kann ja jedes Jahr passieren, es passiert bisher nicht, aber es kann ja jedes Jahr aufs Neue passieren, dass jemand dann einfach sagt, nein, jetzt nicht mehr oder so. Mhm. Oder auch Unternehmenspartnerschaften dann nicht mehr fortgeführt werden. Also man, dadurch, dass wir kein Produkt verkaufen, sondern ein kostenloses Produkt anbieten und das anders finanzieren, ja, ist man zu einem gewissen Part auch abhängig. Man ist im Businessbereich auch abhängig, weil man ist auch von seinen Kundinnen abhängig. Ich glaube, das wird dann manchmal ein bisschen schön geredet. Aber nichtsdestotrotz ist das relativ komplex. Ja, und ich glaube, damit beschäftigt sich der Bereich aber so erst langsam. Also zum Beispiel vom Sozialministerium gab es ja dieses Vergabeverfahren, aus der Abteilung Soziale Innovation, das dann über 2,5 oder 3 Jahre und nach einem Vergabeprinzip sozusagen Innovationen im Bereich Armutsbekämpfung oder Kinder- und Jugendarmut Projekte ausgewählt hat und die unterstützt. Und das ist zum Beispiel ein super Hebel, glaube ich, oder was ganz Neues oder relativ Neues noch im Bereich. Und das ist halt toll, weil man halt für eine längere Zeit mit diesem Betrag rechnen kann, frei verfügen kann auch, dadurch, dass es eine Beauftragung ist und keine Förderung. Und das unterstützt uns zum Beispiel schon auch sehr in tatsächlich auch den Strukturen. Weil natürlich geht es da dann schon auch um Skalierung, aber wir wollen ja eh skalieren. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen bei diesen 13 Standorten bleiben, sondern wir wollen diese soziale Innovation an so viele Orte tragen wie möglich. Und dann muss es da dann geeignete Finanzierungshebel dafür geben. Und das ist, glaube ich, einer, der da sehr zielsicher ankommt.
Das wäre jetzt tatsächlich die Folgefrage natürlich gewesen. Also was muss man da ändern? Das heißt, du würdest sagen, ein wichtiger Schritt ist, diese Projektfinanzierungslogik vielleicht natürlich auch zu haben, aber nicht ausschließlich. Also längerfristige Finanzierungsmöglichkeiten, die nicht auf bestimmte Dinge, sondern tatsächlich auch auf den Betrieb und die Skalierung der Organisation, des Unternehmens, was auch immer abzielt.
Ja, also da gibt es ja verschiedene Varianten, wie man skalieren kann. Also es muss ja nicht passiert sein, dass die Organisation größer wird. Es kann ja auch sein über Lizenzen, die man ausgibt oder Open Access zu einer Lösung oder Government Adoption, also quasi, dass der Staat sozusagen das auch übernimmt und ausrollt zum Beispiel, was bei uns auf jeden Fall das Ziel wäre sozusagen. Aber das ist halt auch ein schwieriges. Das ist ein bisschen so die Endgame-Theory, oder? Weit in der Zukunft, wie ist dein Ausstiegsplan? Aber das ist dann doch noch relativ weit entfernt, weil ich behaupte, dass wir noch 20 Jahre brauchen, bis in Österreich angekommen ist, dass informelle Bildung wichtig ist und dass der Freizeitbereich auch ein Bereich ist, wo Bildung passiert überhaupt. Und dann auch quasi das von einem Staat vielleicht übernommen wird oder so. Schätze ich. Das ist mein Gedanke. 20 Jahre ist das Ziel. Mal schauen. Genau, und da muss sich für mich viel, viel ändern. Auch natürlich sind diese Projektförderungen extrem wichtig und man kann sich so schon auch über Wasser halten. Das funktioniert dann doch. Und ich finde auch gut, wenn man mit Steuergeld oder auch generell Geld, auch privatem Geld, sorgsam umgeht und da jetzt nicht irgendwie total verschwenderisch wird, nur weil man es über Jahre hat oder so. Also ich glaube, da ist es schon auch gut, wenn wir eine gewisse Verpflichtung haben, dieses Geld effizient und sparsam einzusetzen, wirkungsvoll einzusetzen. Genau, aber ich würde mir wünschen, dass soziale Innovationen besser durchleuchtet werden, dass sie halt auch geprüft werden. Also das, weil es gibt viele großartige Projekte, aber ich glaube, es gibt nicht so viele, die sehr, 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 sehr treffsicher auf die Lösung funktionieren, weil es ist ein bisschen wie im Startup-Bereich auch, es wird halt schneller mal gegründet oder Sachen rausgeworfen und so. Und ich glaube, dass man diese Organisationen in die Pflicht nehmen muss, die Lösung so zu schärfen, dass sie wirklich perfekt passt. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade wieder die Kursphase gestartet und wir haben, also quasi, wir können nur 2/3 der interessierten Kinder aufnehmen, weil wir haben einfach quasi es sind jetzt noch nicht alle Standorte ausgewertet, aber ich glaube, von 10 Standorten haben wir die Daten schon und da hätten wir 2000 Kinder jetzt aufgenommen, haben aber 3000 Kinder, die mitmachen wollen und knapp 1000 Kinder auf der Warteliste. Und das ist halt schon krass, weil offensichtlich kommt das Ding an sozusagen bei den Jugendlichen. Und ich glaube, dann zu überlegen, okay, und wie kann man jetzt die Kapazitäten schaffen, dass das überall existiert oder das, weil wir sind ja auch in Deutschland und in Rumänien, dort ist es genau das Gleiche. Also Kinder rennen uns die Bude ein und genau deswegen, oder die Familien auch, und deswegen glaube ich, wäre es wichtig zu schauen, okay, wo sind diese Innovationen, die so wirkungsvolle Hebel treffen? Da gibt es ja viele, in allen Bereichen gibt es da viele Beispiele. Und wie kann man die jetzt skalieren? Und ich glaube, da sind wir aber dadurch, dass es dann so viele eigenständige Player sind, die natürlich miteinander vernetzt sind, aber die ja dann doch ihre eigenen Entscheidungen treffen, über ihr eigenes Budget verfügen, sind wir noch nicht so weit gekommen, dass wir sagen, ja, und da ist eben dieses schon erwähnte Vergabeverfahren so cool, weil natürlich da geht es um größere Summen und auch um Richtungen. Also wenn das Ministerium das mal vorgibt, und ich hoffe, also wir sind jetzt noch im Prozess, ich hoffe, dass das dann einen coolen auch noch Weg rausgibt natürlich. Also dass es dann, jetzt wurden ja diese Innovationen skaliert, dass es dann damit noch was gemacht wird, also dass es da irgendwie eine Idee gibt, wo es weiter hingehen kann. Aber das ist, glaube ich, wichtig, die eben so zu finden, nach Wirkungen auszuwählen und sie dann groß zu machen. Und ja, aber wer ist dafür zuständig? Das ist die große Frage, die uns alle beschäftigt. Wer kann das? Das kann ja niemand alleine. Genau. Und wer kann diese Innovationen identifizieren? Es gibt so viele tolle Projekte. Das sind große Fragen.
Das ist ja eben, genau, also das wäre jetzt auch meine Folgefrage gewesen. In späteren Phasen, wo die Organisation schon länger besteht und wo man eben sieht, okay, der Impact ist da, es sind sogar Kapazitäten da, um eine vernünftige Wirkungsmessung zu machen. Das sind Dinge, die ja vielleicht oftmals in früheren Phasen noch nicht so da sind. Mit Strukturen, würdest du das anders sehen?
Ja.
Also wenn du sagst, die Instrumente, die müssen zielsicher irgendwie funktionieren. Ja. Natürlich, das ist der absolute Idealfall. Mhm. Aber das mit sehr jungen Organisationen auch sicherzustellen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie siehst du das?
Das ist ein bisschen schwierig, weil das, ich glaube, die dritte Person, die wir geheiert haben, war für die Impact-Messung.
Ist natürlich perfekt. Ja.
Aber auch aus einem Problem heraus, also aus dem Problem heraus, dass ich immer klären musste, was das Problem ist und wie wir es lösen und warum das wirkungsvoll ist, haben wir dann halt quasi gesagt, ja, okay, wir möchten einfach mehr in Wirkungsmessung setzen, damit wir den Leuten zeigen können, das kommt an und das ist sinnvoll und genau. Aber ich glaube, dass das wichtig ist für soziale Innovationen und generell soziale Angebote. Man muss einfach zeigen, was das bringt. Es bringt nichts, einfach zu messen, okay, ich erreiche 3000 Kinder, ja schön, aber was verändert sich denn für diese Kinder und was bringt es ihnen und wie, also das ist jetzt sehr weit gegriffen, aber wie geht's denen in 20 Jahren, geht's denen vielleicht besser, als ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie da nicht mitgemacht hätten sozusagen und hat sie das geprägt? Und wir sind große Wirkungsmessungsfreaks, würde ich sagen. Also wir haben mittlerweile relativ viele Stunden die Woche auch setzen wir in die Wirkungsmessung. Wir haben auch externe Evaluierungen gemacht, ja eher auch mit der WU, dem Non-Profit-Kompetenzzentrum, die eine Social Return on Investment Analyse gemacht haben, die dann irgendwie gezeigt hat, dass jeder investierte Euro in die Hobbylobby zu dem damaligen Zeitpunkt 21,27 Euro der Gesellschaft an gesellschaftlichen Wirkungen zurückgebracht hat. Und ich glaube, allein dieses Selbstverständnis und diese Sicherheit, dass es eben wirkungsvoll ist, das würde allen Organisationen so gut tun. Und natürlich ist es am Anfang schwer. Als erstes, finde ich, sollte man damit beschäftigt sein, seine Innovation zu testen, zu evaluieren. Aber das ist ja auch ein Teil von der Wirkungsmessung eigentlich. Evaluation gehört da ja auch dazu. Aber eben einfach auch zu schauen, okay, wie mache ich das möglichst so, dass es bei der Zielgruppe ankommt? Und da braucht man schon Rückmeldung von der Zielgruppe, weil du kannst ja nicht einfach sagen, ah, fände ich jetzt geil. Also ich meine, die Idee von der Hobbylobby, die war schon cool, aber dann musste man natürlich noch ein bisschen dran schrauben. Und dann gab es irgendwann, 2 Jahre später, haben die Jugendlichen gesagt, ja, sie wollen auch ehrenamtlich mithelfen und so. Und dann hat man halt noch was dazu entwickelt und so. Und ich glaube, wenn man da mit seiner Zielgruppe gut im Austausch ist und irgendwie wirklich drauf schaut, dass man das eben auch belegen kann, dass das sinnvoll ist, dann hat man es schon leichter auf lange Sicht. Oder ich merke jetzt, also wir sind in den letzten Zügen des Vorbereiten unseres Wirkungsberichts. Also er wird in zwei Wochen, würde ich sagen, dann veröffentlicht. Und das sieht man wieder, wie wertvoll das ist, diese Daten zu haben. Und also ja, es sind 4600 Fragebögen, die wir letztes Jahr ausgewertet haben. Aber trotzdem zeigt das dann einfach, glaube ich, schon auch, wie wichtig das ist, was wir tun. Und ich glaube, das ist einfach für alle Organisationen super wichtig. Und da muss auch der Sektor, er fängt schon an, aber langsam. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da noch mehr drauf schauen und da hinein investieren auch.
Sehr, sehr lässig. Ja, auch nochmal da die Advokatin auch für die Wirkungsmessung. Ja. Sind wir ja natürlich auch hier, ist ja völlig klar. Gibt auch Falls ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, ein paar Folgen weiter unten findet ihr einen Schwerpunkt zum Thema Wirkungsmessung. Übrigens auch eine Folge mit Olivia Rauscher vom NPO-Kompetenzzentrum, die ja, glaube ich, auch mitgewirkt hat an eurem SROI.
Inside Impact.
Vielleicht vom Thema Wirkungsmessung ein bisschen weg, aber dennoch SozialunternehmerInnen und Menschen, die soziale Innovationen in die Praxis bringen wollen, stehen ja immer auch so ein bisschen vor einem Trade-off wirtschaftliche Stabilität, wirtschaftliche Tragfähigkeit und Impact generieren. Ist das bei der Hobby Lobby ein Thema? Ich nehme an, es ist überall ein Thema. Hat sich das auch irgendwie seit Gründung verändert vielleicht? Mhm. Wie geht ihr damit um?
Sehr schwierige Frage. eine große Frage.
Könnten wir eine 3-Stunden-Folge daraus machen wahrscheinlich.
Allein darüber könnte ich wahrscheinlich 3 Wochen referieren. Nein, also ich glaube, wir haben das Privileg, dass es uns jetzt noch nie in den letzten 5 Jahren passiert ist, dass es wirklich knapp geworden ist im Geld sozusagen. Das hat, glaube ich, sehr viel mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ich bin sehr risikoavers, also ich habe es nicht gerne, wenn ich nicht mindestens ein Jahr in die Zukunft vorfinanziert bin. Deswegen laufe ich sehr weite Wege, um viel Fundraising zu machen. Mittlerweile auch mit einigen Kolleginnen, die mich unterstützen. Deswegen glaube ich, gab es einfach nie so eine Periode, wo wir gesagt haben, es wurde wirklich kritisch. Die Sorge ist aber immer da und das finde ich so das Krasse. Ich kann mich eigentlich, oder ich beschäftige mich 80% meiner Zeit, 70% vielleicht, mit dem Geld und mit dem Überleben der Organisation und mit dem, wie kann man Geld, Ressourcen auftreiben, um diese soziale Innovation vorwärts zu treiben, sie zu skalieren, sie zu festigen. Dann ist natürlich, wenn man skaliert, viele Leute im Team, dann muss man natürlich auch in die Strukturen investieren und so. Es ist einfach sehr kostenintensiv und ja, wenn ich drüber nachdenke, wie, wenn das alles wegfallen würde und wir wären einfach finanziert und dieses Thema sozusagen, dieses Fundraising Needs gäbe es gar nicht, wie viel Zeit ich in Strategie und Weiterentwicklung investieren könnte, das passiert oft jetzt einfach so nebenbei und das finde ich schade. Also dass man, ich würde wahnsinnig gerne wieder, also wir machen eh viel Strategie, aber ich würde wirklich gerne noch mehr Zeitressourcen dafür haben oder Zeitressourcen dafür zu haben, wirklich an alle Standorte zu fahren, viel dort zu sein. Und das geht halt nicht, weil viel meiner Zeit ins Fundraising läuft und so wie ich das bei anderen Organisationen sehe, geht's halt allen recht ähnlich. Also das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Ja, und das ist natürlich ein Trade-off, der ist intens und das ist irgendwie dann doch irgendwie ja schwierig. Aber gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob ich es ändern würde, weil natürlich ist, also es ist schon auch einfach wichtig, dass Organisationen ausgewählt werden für Förderprojekte zum Beispiel oder Spenderinnen Geld geben nach einem guten Gewissen oder mit einem, ja, mit dem Gefühl, okay, wenn ich mein Geld dahin gebe, dann wird das nicht verprasst oder weiß ich nicht was oder, also, kaufen jetzt alle keinen Lamborghini damit, aber es ist sozusagen, dass das auch zielsicher ankommt, so. Da habe ich mich auch ein bisschen verändert also am Anfang war es einfach wichtig, Geld aufzustellen und so, aber mittlerweile bin ich auch schon so, ja, aber es muss schon passen irgendwie und deswegen investieren wir da auch gerne die Zeit, aber natürlich in einer Welt, wo diese sozialen Innovationen einfach finanziert werden mit einem, Qualitätssiegel hier, bitteschön, du bist eine Innovation und jetzt hier ist dein Geld und jetzt erobere die Welt damit, verändere die Welt damit, das wäre natürlich ein Traum. Aber es ist auch ein Wunschdenken, wie wir wissen.
Und jetzt sagst du ja natürlich, 70% der Zeit gehen da irgendwie drauf für dieses Thema. Was ich ja da spannend finde, eben dann, also man muss ja dann auch irgendwie persönlich und mit den Motivationen da ein bisschen haushalten. Ja. Weil man gründet ja jetzt nicht ein Sozialunternehmen, damit man sich 70% der Zeit mit Geld beschäftigt, nehme ich an. Das heißt, da muss man durchaus auch ein bisschen flexibel quasi sein. Hattest du da irgendwie so einen Punkt, wo man da quasi, ja, wo man ein bisschen switcht, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach meine Rolle und damit gehe ich rein?
Auch eine sehr gute Frage, so viele gute Fragen. auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich auf der WU angefangen habe mit meinem Studium und glaube ich, habe ich im Vergleich zu vielen, vielen, vielen sozialen Gründerinnen, die ja oft auch noch aus einem ganz anderen Bereich kommen, ein relativ gutes wirtschaftliches Verständnis und tue mir da leichter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich hasse das und ich beschäftige mich nicht gern mit dem Geld. Das macht mir schon auch ein bisschen Spaß. Ich mache auch immer noch unsere Buchhaltung, weil es macht mir einfach so viel Freude, lustigerweise. Also ich bin ein bisschen weird, was das angeht, glaube ich, weil viele Gründerinnen von sozialen...
Oder eine gute Kombination.
Ja, oder eine gute Kombination, genau. Also vielleicht bin ich da auch einfach glücklich, dass mir das beides Spaß macht. Aber ich merke schon, dass die meiste Energie ziehe ich daraus, wenn ich mit der Zielgruppe arbeite. So hat es ja auch angefangen. Also ich war ja am Anfang eine alles in einem sozusagen, also Standardleiterin, aber auch Geschäftsführerin und so. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, da war ich glücklicher, würde ich sagen. Das hat mich mehr erfüllt. Gleichzeitig schaffe ich es heute oft, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, aber ich bin notwendig in der Rolle, in der ich bin und ich halte diese Organisation zusammen und mache einerseits die Strategie, aber andererseits auch das Fundraising und es braucht das halt auch und auch die Personalführung und alles, was darunter fällt. Und natürlich hat sich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren meine Rolle immer nur verändert, also Konstanz oder eben irgendwie, dass es mal stabil ist, das gibt's quasi nicht, weil es immer irgendeine Form von Veränderung da und mittlerweile ist ein sich immer ständig verändernder Prozess eigentlich eher die Normalität. Und ich habe mich so ein bisschen mit der Rolle abgefunden und angefreundet, aber sie ist schon auch sehr, sehr, sehr intensiv und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele, viele Leute, die eine soziale Innovation gründen, merken, boah, also dieses Gründen von etwas und dieses soziale, diese Power auch, die man entwickelt, oder diese Kraft, wenn man da in diesen, ich kreiere jetzt was, in diesen Schöpfungsprozess geht, das ist halt ganz was anderes als, ich bin CEO von einer Organisation, die in 3 Ländern arbeitet mit 30 Mitarbeiterinnen und mache quasi, weil ich mache 70% Fundraising, aber ich mache auch 80% Personalführung, also ich habe so viele Prozente, dass es sich einfach den ganzen Tag gar nicht ausgeht. Das ist einfach eine ganz andere Rolle und ich glaube, da tun sich dann viele auch schwer und das ist, glaube ich, schon auch der Punkt, wo man dann überlegen muss, ah ja, und wie kriegt man jetzt die Energie und die Kraft wieder rein und wie kann man dann da gut weitermachen, weil ich glaube, es braucht ein sehr flexibles Mindset auch, um mit diesem Prozess so weiterzuwachsen und keine Ahnung, was ist dann in 10 Jahren, was bin ich dann, also was, so, ja. Gar nicht so einfach.
Ja, absolut. Deswegen meine Hochachtung dafür, so etwas auch wirklich dann, wie schon erwähnt, auf den Boden zu bringen. Weil ich glaube, da braucht es einfach schon die Expertise, aber wie du sagst, auch Durchhaltevermögen, Flexibilität, da braucht es einfach so einen Mix, den man da irgendwie mitbringt. Also insofern danke auch, dass du das so offen teilst hier. Apropos offen teilen, es geht ja bei Inside Impact auch darum, falls jemand da draußen einen ähnlichen Weg gehen möchte, was gründen möchte, irgendwie ja eine Idee hat und die voranbringen möchte, da auch zu unterstützen, wie andere diesen Weg gegangen sind oder was sie empfehlen würden. Abgesehen von den Dingen, die wir schon besprochen haben, welche Ratschläge hast du denn Konkretes, Unkonkretes, Persönlichkeitstheoretisches für Menschen, die etwas gründen wollen, ja. Was möchtest du denen mitgeben?
Ich glaube, ich habe eine Vielzahl an Dingen. Ich glaube nicht, dass es was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Teil von diesem Heropreneurship-Problem, dass wir alle glauben, wir sind die Auserwählten und ohne uns ging es nicht. Also ich glaube, eine andere Person hätte das sicher auch kreieren können, sozusagen. Also davon halte ich wenig. Das ist das Gute. Man kann alles lernen, glaube ich. Also ich glaube, wenn man wenn man bereit ist, alles zu lernen, dann kann das jeder machen, jede machen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das Problem, das man lösen möchte, sehr, 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 sehr gut zu kennen. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute was gründen, wo sie eigentlich nur des Gründens wegen und wo sie gar nicht so in dem Bereich tätig sind oder sich nicht auskennen mit der Zielgruppe. Passiert selten zum Glück, aber halt, das ist dann ist es oft schwammig und dann merkt man auch Jahre später, ganz so treffsicher war das wohl doch nicht, diese Lösung. Ich glaube, das ist extrem wichtig, sich da nicht zu hudeln und sich Zeit zu lassen, das Problem wirklich zu verstehen, die Zielgruppe gut kennenzulernen, deren Bedürfnisse mit einzunehmen und nicht irgendwie anzunehmen, gerade wenn man mit einer eher benachteiligten, sozioökonomisch benachteiligten Gruppe arbeitet, dass man nicht annimmt, man weiß, was das Beste ist für sie, sondern dass man sie halt einfach fragt, was sie sich vorstellen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. so, um das gut auf den Boden zu bringen, mal als erstes. Dann, glaube ich, im Prozess, das wachsen zu lassen, ist es sehr wichtig, da ohne Arroganz und sehr demütig hineinzugehen, weil man weiß einfach nicht alles und man kann so viel lernen. Also ich habe in dem Prozess, glaube ich, eigentlich immer davon profitiert, was Organisationen gemacht haben, die einen Schritt größer waren als wir. Also ich orientiere mich sehr stark. Und das ist so verpönt, weil immer alle so, mach das nicht nach. Das lernst du schon in der Schule, mach das nicht nach, mal das nicht nach. Das ist total absurd. Warum soll ich denn die 25 Fehler machen, die andere schon vermieden haben? Also so, man stolpert ja hinein. Deswegen arbeite ich auch wahnsinnig gerne oder berate auch wahnsinnig gerne kleinere Organisationen, die starten, weil ich finde, man braucht das ja wirklich nicht, dass man gegen die Wand läuft. Das tut nur weh. Deswegen ist es irgendwie dann schon wichtig, dass man mit Menschen spricht, die den Weg gegangen sind, aber vielleicht 10 Schritte weiter sind oder 5. Ich mittlerweile gerne 10, weil dann weiß man, was dazwischen kommt. Aber 5 ist auch gut. Und wenn es nur ein Schritt weiter ist, ist das aber am Anfang auch fein. Aber einfach irgendwie auch von den Leuten zu lernen, die das schon durchgemacht haben. Und genau. Und nicht zu glauben, dass es bei einem so anders sein wird. Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann eben einfach viel in die Recherche zu gehen, was ist an Ökosystem da. Weil vom Social Impact Award sind wir dann zur nächsten Stiftung, die jetzt heute Bildung Tomorrow heißt, dann zur Megabildungsstiftung, also das ist jetzt bei uns in dem Bereich die größere Player. Dann irgendwie aber auch in den ersten Austausch mit öffentlichen Fördergeberinnen zu gehen. Also es ist schon auch irgendwie zu schauen, okay, was ist denn da an Ökosystem da, sich da Unterstützung zu holen. Genau. Das wären, glaube ich, meine Tipps.
Also sehr, sehr runtergekocht, eigentlich nicht darauf reinzufallen, zu glauben, man muss diesen Weg allein gehen.
Genau.
Und man ist der Erste, der den Weg geht.
Genau.
In Richtung. Okay.
Ja. Ja, und vor allem auch nicht zu glauben, also ich glaube wirklich, Demut ist ganz wichtig in dem Bereich, weil man ist einfach nicht der, und das ist natürlich, weil wenn man gründet und dann wird man CEO und dann ist man wichtig und es hält einem keiner mehr einen Spiegel vor. Und dann bin ich manchmal so dankbar für, egal wen, der mir einen Spiegel vorhält, meistens ist das mein Mann, aber auch andere Kolleginnen oder so, dass man nicht ein bisschen anfängt zu schweben, weil wenn man dann so viele Sachen entscheiden kann und wenn es nachher um größere Summen Geld geht und so, dann verliert man dann oft auch so ein bisschen, ja, die Demut, finde ich. Und wenn einem da jemand einen Spiegel vorhält und sagt, schau, du bist auch nur ein Mensch, du bist sehr fehlbar, das hast du gerade wieder nicht toll gelöst, das ist, finde ich, sehr erfrischend und sehr wichtig, weil sonst hebt man nicht, man hebt nicht ab, aber so ein bisschen, man verliert so ein bisschen, ja, den Weg, glaube ich. Und da eben demütig durchzugehen, ist, glaube ich, wichtig. Und eben auch, was ich vorher schon gesagt habe, dieses Durchhaltevermögen, diesen langen Atem, dass man sich einfach darauf einstellt, dass es anstrengend ist. Weil das wird so oft so glorifiziert und man sollte sich wirklich gut überlegen, ob man das will, weil es ist nicht nur leiwand. Und ich glaube, es ist für viele Leute leiwand. Es gibt einfach wirklich angenehmere Jobs auch und man läuft viel, man ist viel aus der Puste, ohne dass man sich wirklich bewegen muss. Man ist schnell erschöpft auch mal. Und ich glaube, das muss man sich schon auch bewusst sein, dass es eben nicht nur Preise, Zeitungsartikel und weiß ich nicht was ist, dass man dann im Gegensatz bekommt und dass die halt auch. Der erste Preis ist mega. Also der erste Preis, über den habe ich mich, ich glaube, ich habe mich über keinen Preis mehr gefreut als über den ersten, den wir bekommen haben, weil es natürlich das erste Mal ist. Und mittlerweile bekommen, also letztes Jahr haben wir 6 Preise bekommen, 2 habe ich nicht mal mitgekriegt. Also ja. Ist total absurd. Und ja, also das ist eben sich auch verändert so und das ist eben, ja, dass es nicht nur glorreich ist und dass es der Erfolg ein Konstrukt ist, das einem andere von außen aufdrücken, aber man sich selber meistens gar nicht so fühlt.
Und oftmals, das war ja vielleicht dann auch, möchte ich nicht sagen, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, die Zielgruppe dann ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil vielleicht Preise und was anderes wichtiger sind.
Ja, genau.
Und
der Fokus sollte immer darauf bleiben, dass man das bestmögliche Angebot für die Zielgruppe macht und das wirkungsvollste und genau. Und das Ganze drumherum gehört natürlich dazu. Also man kann der Zielgruppe schon auch nur helfen, wenn man so wirkungsvoll ist, dass man halt auch die Mittel und Ressourcen hat. Aber ja.
Mittel und Ressourcen soll es idealerweise für die Hobbylobby auch in Zukunft geben. Als letzte Frage. Wie stellst du dir denn, du hast vorhin öfter die 20 Jahre Zeitspanne aufgemacht.
Ja. Oh Gott.
Hobby Lobby 2045. Wie schaut es damit aus? Was ist da deine Vision? Was wäre die Idealvorstellung?
Das ist lustig. Wir haben vor 1,5 Jahren haben wir eine Klausur gemacht, 2030. So. Und wir sind jetzt schon so weit anders abgewogen. Es ist einfach utopisch, glaube ich. Ich bin recht visionär und ich kann gut in die Zukunft denken, aber oft kommt es dann doch ganz anders. Deswegen finde ich es auch sehr herausfordernd. Mein Traum oder mein Wunschbild ist, dass es quasi dass informelle Bildung etwas ist, was über einen breiten Grad wahrgenommen wird, dass das Schulsystem so aufmacht, dass Schule nicht nur das ist, was in diesem einen Haus passiert, sondern dass das darüber hinausgeht, dass das im Zusammenspiel funktioniert mit ganz vielen außerschulischen Expertinnen, Menschen, dass Kinder und Jugendliche breiter begleitet werden in hoffentlich auf der ganzen Welt. Und natürlich fände ich es cool, also wir sind jetzt in 3 Ländern, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das das Ende sein würde. Also ich möchte schon gerne auch in andere Länder gehen, einfach weil es super spannend ist, neue Regionen kennenzulernen. Aber das muss nicht Hobby Lobby heißen oder als Hobby Lobby Konzept funktionieren, sondern mir ist einfach ein großes Anliegen, dass Kinder nach der Schule, außerhalb der Schule auch einen Lernraum bekommen, unabhängig von ihren Ressourcen, und dass sie sich weiterentwickeln können, weil wir eben 70% unseres Wissens im informellen Kontext erlernen über Freizeit, Familie. Und ich glaube, diese sehr ungerechte Verteilung von Bildung da halt anfängt und da sich intensiviert auch. Und ich glaube, das wäre die Vision, dass das Konzept, wie auch immer es ausschaut, wie auch immer es heißt, möglichst breit gestreut ist und möglichst viele Kinder bereichert.
Sehr gut. Das hoffen wir, das wünschen wir euch und natürlich vor allem den Kindern und Jugendlichen. Zum Abschluss, liebe Rosa, gibt es irgendetwas, was du unseren HörerInnen noch kommunizieren möchtest? Außer in 2 Wochen den Wirkungsbericht zu lesen.
Ich sage immer, wenn ich gestalte den auch grafisch und sage dann immer zu meiner Kollegin, muss ich das denn wirklich machen, weil es liest ihn wirklich niemand. Die Leute blättern ihn nur durch. Aber wer weiß. Also ja, lest gerne den Wirkungsbericht der Hobby Lobby. Aber wenn ihr euch diesen Podcast anhört, dann habt ihr ja wahrscheinlich einen Bezug zu Wirkung und zum Impact und sozialer Innovation. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr eure Ideen auf den Boden bringt, dass ihr in eurem Wirkungsfeld tätig bleiben könnt, dass es euch Spaß macht und dass ihr die Freude daran nicht verliert.
Wunderbar. Liebe Rosa, vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke
für deinen Besuch hier im Studio.
Inside Impact.
Das war's schon wieder mit dieser Folge, aber nicht mit unserem Schwerpunkt zum Thema soziale Innovation. In der nächsten Folge geht's damit schon wieder weiter. Worum es genau gehen wird, bleibt gespannt, das bleibt ein bisschen geheim noch. Falls ihr aber Feedback zu dieser Folge oder zu anderen habt, natürlich gerne bewerten auf der Plattform eures Vertrauens. insideimpact@wu.ac.at ist unsere E-Mail-Adresse. Gerne auch hier melden. Und insideimpact mit Unterstrich ist unser Instagram-Account, auch hier natürlich alles zu unseren Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bis dahin, alles, alles Liebe, alles Gute und bis bald.